der Podcast der Netzbegrünung.
So, dann starten wir einfach gleich mit dem zweiten Teil. Wir sind immer noch auf der Bundesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90 Die Grünen. Wir haben diesmal eine komplett andere Runde hier am Tisch von Netzbegrünung und Verdigado. Ich darf ganz herzlich begrüßen Mike Außendorf, den digitalpolitischen Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion. Schön, dass du da bist.
Hallo zusammen und ja, ich freue mich auf die Runde.
Genau, und Jennifer Herbert ist da, die Vorsitzende der Netzbegrünung. Hallo.
Na, hallo, auch ich freue mich sehr auf die Runde.
Und Sven Seeberg, einer der Admins der Netzbegrünung.
Ich freue mich natürlich auch.
Ich fange jetzt einfach mal ganz klassisch an, Mike. Wie hast du denn den Parteitag bisher erlebt? Wir sind gerade an einem Samstag für die Zuhörenden, wird wahrscheinlich nicht live gestreamt, aber was sind so bisher deine Erfahrungen gewesen?
Ja, eine unglaublich tolle Stimmung. Es herrscht Aufbruchstimmung. Das haben wir gestern schon gemerkt. Auch diejenigen, die sich verabschiedet haben wie Omid, haben den Weg für die Zukunft nochmal skizziert. Annalenas Rede gestern war großartig. Jetzt war ich leider gerade während der Vorstellungsreden von Felix und Franziska am Bundestagsfraktionsstand, konnte das nur über den Monitor verfolgen. Aber auch da kam schon rüber, dass da wirklich Energie in der Luft ist und dass wir uns alle jetzt wahnsinnig auf den Wahlkampf freuen.
Okay. Trotz Winterwahlkampf, die Vorfreude ist da, das finde ich schon mal gut. Du kandidierst ja auch wieder, hoffe ich zumindest, ja. Denn wir brauchen dich eigentlich als starke Stimme für Digitalpolitik wieder im Bundestag.
Danke für das Vertrauen und ja, ich kandidiere wieder und hoffe auch wieder dabei zu sein.
Cool. Was habt ihr denn jetzt, es gab ja ein frühzeitiges Regierungsende, was ist da in euren Bereichen liegen geblieben? Also was habt ihr jetzt nicht mehr geschafft?
Also was jetzt noch offen ist, ist das Telekommunikationsnetzausbaubeschleunigungsgesetz, TKNABEC. Da reden wir noch mit den Koalitionspartnern und es besteht noch leise Hoffnung, dass wir das noch schnell durch die Tür geschoben kriegen. Das funktioniert aber nur, wenn wir jetzt nicht noch uns in Details verhaken und verhandeln, sondern im Grunde den Regierungsentwurf nehmen, wie er war. Das hat ja eine lange Geschichte. Diejenigen, die es verfolgt haben, Steffi Lemke, Volker Wissing, Olaf Scholz, haben das am Ende gelöst. Die Fragen über Priorisierung von verschiedenen Interessen, Netzausbau versus Umwelt geht es ja im Prinzip. Und das ist austariert. Ich hoffe, dass wir das jetzt so auch hinkriegen. Wenn allerdings jetzt da die FDP noch am Detail lange rumschrauben will, dann sehe ich das auf der Zeitschiene nicht mehr als möglich an.
Für die, die nicht so tief im Thema drin stecken, worum geht's?
Ja, also wie der Name sagt, Netzausbaubeschleunigungsgesetz. Es geht um digitale Netze natürlich, also Breitband und Mobilfunk. Und um die Frage, wie kriegen wir es hin, dass schneller ausgebaut werden kann? Und da sind halt viele bürokratische Hürden. Wenn jetzt ein Unternehmen Glasfaser verlegen will, dann müssen die an verschiedenen Stellen Genehmigungsanträge stellen. Dann kommen die Behörden auf die Idee, dass sie noch mal irgendwas nachfordern müssen. Und dann gehen Monate ins Land, bis mal die Unterlagen vorstellig sind. Und das ist ein Punkt, den dieses Gesetz adressiert, dass wir nämlich jetzt den Kommunen sagen, also es sind da meist kommunale Behörden. So, wenn euch irgendwas fehlt in so einem Antrag, dann habt ihr 2 Wochen Zeit nachzufordern. Und wenn ihr das bis dahin nicht gemacht habt, dann müsst ihr mit dem klarkommen, was ihr habt. Die Unternehmen haben alles geliefert und ihr müsst innerhalb von 2 Monaten auch den Antrag beschreiben. Und wenn ihr das nicht schafft, dann gilt das als genehmigt, sogenannte Genehmigungsfiktion. Das würde schon für eine enorme Beschleunigung sorgen. Und deswegen finde ich auch, dass das Gesetz, so wie es ist, jetzt schnell verabschiedet werden sollte. Und es gibt eben noch Diskussionen darüber, das ist jetzt für Fachpolitikerinnen überragendes öffentliches Interesse oder nur in Anspruch eines öffentlichen Interesses in manchen Bereichen. Und da gibt es noch ein bisschen Diskussionen drum. Die einen wollen da mehr für den Ausbau, die anderen mehr für andere Interessen, Denkmalschutz, Landschaftsschutz, Umweltschutz. Ich halte es für genau ausgewogen und richtig und deswegen sollten wir es schnell beschließen. Könnte aber sein, dass es nichts mehr wird, was schade wäre. Aber so ist das manchmal.
Wenn du sagst, das soll jetzt maximal 2 Monate dauern nach diesen Antragsfristen, kannst du uns irgendwie erklären, wie läuft das denn bisher? Du kommst ja auch selber aus der IT und hast glaube ich, selber mal ein IT-Unternehmen sogar gegründet.
Genau.
Wie lange hat das damals bei dir gedauert?
Naja, ich habe ja nur Beratung und Software gemacht, also keine Leitung verlegt. Insofern hatte ich da jetzt als Unternehmer nichts mit zu tun. Aber jetzt geht es halt darum, Telekommunikationsunternehmen, was so einen Antrag stellt, das kann ich dann schon mal ein halbes Jahr oder länger hinziehen, bis sowas entschieden wird. Und da haben wir jetzt eben schon für eine deutliche Verkürzung gesorgt. Ja, und das ist jetzt eben einer der Dinge, die liegen bleiben. Aber vielleicht machen wir noch mal einen kleinen Rückblick, was wir denn alles Tolles geschafft haben. Denn ne, im Digitalbereich gibt es so ein paar Vorhaben, die haben wir umgesetzt. Ich fange mal an mit dem komplizierten Namen Gesetz zum digitalen Neustart der Energiewende, kurz Smart-Mieter-Gesetz. Ihr erinnert euch vielleicht, es gab da mal vor 10-12 Jahren eine Diskussion um digitale Stromzähler. Damals war das noch vor allem unter dem Vordergrund Datenschutz, was passiert mit diesen Daten. Das ist aber jetzt im Grunde durch die Datenschutzgrundverordnung gelöst, weil die gilt natürlich auch für digitale Stromzähler und über die Datenschutzgrundverordnung hinaus haben wir dort auch noch weitere Sicherungen eingebaut, dass diese Daten eben nicht missbraucht werden können. So, und warum brauchen wir das? Warum ist das wichtig, digitale Stromzähler? Wenn wir jetzt das Problem sehen, wir haben das ja gerade im Winter, man nennt es Dunkelflaute, wenig Wind, wenig Sonne, der Strom ist teuer und zu bestimmten Tageszeiten ist er auch knapp. Und dann will ich den Verbrauch natürlich steuern. Ich möchte, dass die Leute ihre E-Autos am besten dann aufladen, wenn viel Strom da ist. Und die Verbraucher haben ja dann auch was davon, weil dann ist der Strom normalerweise auch günstig. Es gibt einige Startups, die haben jetzt schon sogenannte dynamische Stromtarife. Das heißt, ich kann dann in einer App gucken, einen Tag im Voraus, wie viel kostet mich der Strom zu welcher Stunde. Und jetzt habe ich natürlich als Anwender, ich habe so einen Vertrag und auch ein Elektroauto, habe ich natürlich keinen Bock, ständig da drauf zu gucken und dann zu überlegen, boah, schalte ich jetzt mein Auto an, um das zu laden. Sondern die Idee ist, ich stecke es ein und sage, morgen früh um 8 Uhr, da muss ich losfahren und ich möchte, dass es dann bei 80% beispielsweise geladen ist. Und dann sorgt die App dafür, dass das Auto dann lädt, die 2 Stunden in der Nacht, 3 bis 4 Uhr ist das meistens, wenn der Strom am günstigsten ist. Und da profitiere ich dann als Nutzender. Aber natürlich profitiert auch die Allgemeinheit, das Netz, weil eben dann der Strom verbraucht ist, wenn viel da ist. Und dafür brauchen wir diese Stromzähler und wir brauchen eben auch viele davon. Und wofür ich mich da besonders eingesetzt habe, dass es offene Schnittstellen gibt. Dass also innovative Startups, aber auch Forschungsunternehmen, vielleicht auch einfach Leute, die Bock haben, mal selbst eine kleine App zu programmieren, an diese Daten rankommen. Und das ist so ein Punkt, da habe ich in den Verhandlungen mitwirken dürfen und habe dann eben auch dafür gesorgt, dass es reinkam. Und da sieht man auch so eine Sache, die an Digitalpolitik manchmal schwierig ist. Man muss erstmal eine Sprache finden, um, sagen wir mal, die technischen Anforderungen, die manche Leute verstehen und kennen, mit den Leuten, die Gesetze schreiben, zusammenzubringen. Und in den ersten 2 Berichterstatterrunden haben mich nur wenige Leute verstanden. Einer hat so halb verstanden aus dem BMWK, also dem Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, und hat es dann geschafft, mit den richtigen Gesprächspartner im Ministerium bereitzustellen. Dann haben wir mit ihm kurz drüber gesprochen. Er hat mich sofort verstanden und er konnte es dann aber auch in die Sprache der Ministerialen übersetzen, sprich in Gesetzestexte. Und dann war auch die Bereitschaft groß. Es war eine super Zusammenarbeit mit dem Ministerium und auch aus den Verbänden kam sehr gute Rückmeldung zu eben diesem Punkt, dass wir jetzt diese offenen Schnittstellen haben. Geht ja dann auch viel Richtung Open Source, mit dem man dann leichter darauf zugreifen kann. Also das war eine echte Erfolgsgeschichte.
Du hast vorhin gesagt, dass ihr noch ein paar Sicherungen, was die Datenschutzanforderungen angeht, eingebaut habt. Was wäre das zum Beispiel jetzt über die DSGVO hinaus?
Ja, das sind besondere Vorsichtsmaßnahmen, die Unternehmen treffen müssen. Besondere Absicherungen, dass Daten nicht abfließen können. Und vor allen Dingen, dass ich selber auch steuern kann, ob überhaupt und in welchem Umfang die Daten abgezogen werden. Also ich muss erstmal in dem Zähler freischalten, dass das im 15-Sekunden-Takt theoretisch passieren kann. Ja, das ist halt, für mich ist das cool. Ich sehe auf dem Handy dann, welche Geräte an Strom verbrauchen. Aber vielleicht will ich das ja auch nicht preisgeben, weil da gibt's ja auch schon, ja, Möglichkeiten, dass man vielleicht Rückschlüsse zieht auf das Fernsehprogramm, was gerade läuft. Also so weit geht das ja. Und dass ich eben dann als Nutzer auch sagen kann, nee, das möchte ich eben nicht, dass solche Daten erhoben werden.
Was leitet dich da in diesen politischen Entscheidungen? Du hast es gerade sehr, sehr stark selbst vorangestellt, dass dir diese Offenheit wichtig war. Ist da dir der Innovationsgedanke, der damit einherkommt, steht der für dich im Vordergrund? Ist das die Souveränität, die damit einhergeht? Oder woher kam dieser Impuls?
Also der Impuls kam daher, dass ich ja früher selber auch programmiert habe und ich habe zum Beispiel einen Wechselrichter, der zu meiner Solaranlage, Photovoltaikanlage gehört und irgendwann, als ich mal Zeit hatte, wollte ich an die Daten ran, um einfach mir selber Statistiken zu bauen und habe dann festgestellt, die haben irgendeinen proprietären Mist und fürchterlich kompliziert darauf zuzugreifen. Und habe dann so diese Erfahrung gemacht und habe auch sonst im Berufsleben sehr viel mit Schnittstellenentwicklung zu tun gehabt. Und von daher wusste ich um die technische Bedeutung. Und das hat natürlich dann auch eine wirtschaftliche Bedeutung. Wenn ich diese Daten frei zugänglich habe, dann ist es eben Potenzial für kleine Unternehmen gerade, für Startups, die da coole Ideen haben. Ja, ihr erinnert euch vielleicht eine der ersten Apps im Verkehrsbereich. Da hat jemand sich selbst Schnittstellen gebastelt, um von der BVG, Berliner Verkehrsbetrieben, die Daten abzusaugen und eine coole Verkehrs-App zu machen. Die BVG wollte das nicht, hat das versucht zu verhindern. Inzwischen weiß ich, okay, da habe ich Vorteile davon. Und das gilt natürlich auch für alles, was mit der Elektrizität im Haus zu tun hat. Wenn ich da die Möglichkeit schaffe, dann eröffne ich Innovationen. Und die Innovationen sind dann aber natürlich auch klimafreundlich. Ja, diese App die ich eben geschildert habe. Ich steuere mein Auto, lade das dann, ja, wenn es günstig ist. Das ist extrem netzdienlich. Und wir kennen ja gerade diese Problematik. Viele Photovoltaikanlagen in der Fläche, mittags zu viel Strom im Netz. Ja, und wenn ich dann es schaffe, dass eben auch Leute, die vielleicht nicht digital affin sind, morgens ihre Waschmaschine befüllen und dann aber die Waschmaschine selber dafür sorgt, dass es abends fertig ist. Und zwar dann, wenn viel Strom ist, mittags. Ich mich selber nicht mal drum kümmern muss, dann habe ich damit eben einen Riesenbeitrag zur Energiewende geleistet.
Ich glaube, die Wichtigkeit von öffentlichen Schnittstellen darf man wirklich nicht unterschätzen. Ja. Es hat der CCC ja auch schon vor vielen Jahren erkannt, mit öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Und also ich denke, die Innovationskraft, die von offenen Schnittstellen ausgeht, darf man wirklich nicht unterschätzen. Und die birgen wirklich ein gigantisches Potenzial, Gesellschaften digital weiterzuentwickeln.
Ja, ganz genau. Ja. Und wenn wir von dem Stichwort offene Schnittstellen, können wir vielleicht zum nächsten Thema kommen, nämlich dem Online-Zugangsgesetz 2.0. Der offizielle Titel war Online-Zugangsänderungsgesetz, weil wir haben damit ja ein Gesetz geändert aus dem Jahr 2016. Das hat Horst Seehofer damals verbockt. Und diejenigen, die es kennen, wissen, es ging darum, dass bis Ende 2022 eigentlich die Kommunen, im Grunde alle Behörden, ihre Dienstleistungen digital zur Verfügung stellen hätten sollen müssen. Und das hat aber nicht geklappt. Und der Bundesrechnungshof hat das sehr schön dargelegt. Es sind im Grunde zwei Kerngründe, warum es nicht geklappt hat. Und das eine hat wieder mit Schnittstellen zu tun, mit Standardisierung von Schnittstellen, die eben damals versäumt wurden zu setzen. Und ein wesentlicher Kerngedanke dieses Gesetzes ist ja das EFA-Prinzip. Einer für alle. Ja, die Idee ist, eine Kommune, ja, wir sind hier in Wiesbaden, nehmen wir es mal als Beispiel, entwickelt ein digitales Verfahren für die Hundesteuerabwicklung. Und dann macht sie es einmal, stellt es als Open Source zur Verfügung und dann gucken wir auf die andere Seite vom Rhein nach Mainz und können die das ja im Grunde auch dort einsetzen. Das war die Idee. So, aber jetzt kennt ihr das, jeder das vielleicht. Ihr habt eine Tabellenkalkulation mit einer Adressliste drin und ihr wollt eine Party organisieren zu dritt und dann packt ihr drei Adresslisten zusammen und stellt fest, die kann ich jetzt gar nicht zusammen kopieren. Warum? Weil einfach die Spalten in anderen Reihenfolge sind. So, das Problem ist relativ leicht zu lösen. Ja, ich sortiere die Spalten um. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, Datenbanken in Verwaltung, die sind ein bisschen was komplexer. Da habe ich nicht 4 oder 5 Felder, da habe ich vielleicht 30 oder 40. Und bei dem einen ist es Text, bei dem anderen ist es eine Zahl, es ist eine andere Reihenfolge. Kurzum, es funktioniert nicht zusammen, wenn ich andere Datenbanken habe. Und da fängt das Problem schon an. Und der Bundesrechnungshof hat gesagt, Horst Seehofer hätte damals die Möglichkeit gehabt, Standards vorzugeben und hat aber das 0% ausgenutzt. Und jetzt haben wir in diesem Gesetz verankert, dass der Bund gemeinsam mit den Ländern zunächst mal diese Standards setzt, eine Architekturvorgabe macht. Und meine Vision ist am Ende, dass jetzt eine Kommune, die sich ihre digitalen Angebote zusammenbaut, ein öffentliches Rechenzentrum hat. Ja, kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie ein großer Online-Anbieter, ja, so ein Schuhverkäufer oder sowas. Und statt Schuhe buche ich mir meine Apps zusammen. Ja, ich habe die Hundesteuer-App, ich habe die Gewerbesteuer-App und dann habe ich am Ende ein digitales Portal und kann das nutzen. So muss es eigentlich werden. Und mit dem Online-Zugangsgesetz haben wir den Rahmen gesetzt und neben den Standards vielleicht noch, das war da mein zweiter wichtiger Punkt, den wir da stark verhandelt haben, ist eine klare Präferenz für Open-Source-Software.
Da kann ich vielleicht einen interessanten Beitrag oder Perspektive mit einbringen. Ich möchte jetzt nicht sagen, welche Länder involviert waren und welche Software es sich handelt, weil das vielleicht potenziell nicht ganz so gut wäre, aber Entschuldigung, ja, Dankeschön. Wir hatten tatsächlich einen Fall, wo wir eine Software, Open Source, dann da bereitstellen wollten, die von einem Bundesland gewünscht war. Ein anderes Bundesland hat gesagt, nee, die wollen wir nicht, wir sind verantwortlich, wir nehmen die nicht und wir nehmen unsere Lösung. Und mit eurer Open Source Lösung kommt denn da nicht rein in diesen Katalog. Und das sind tatsächlich interessante Erfahrungen, die ich da gemacht habe, dass am Ende des Tages es gar nicht darum geht, einfach nur gute Lösungen parat zu halten, sondern auch wieder so ein Kompetenzgerangel unter den Ländern herrscht. Nein, da sind wir für zuständig, das ist unsere Software, wir wollen unsere Lösung im Katalog haben. Also ja, das ist nur so mein Teil, den ich davon mitbekommen habe.
Genau, und das ist dann nicht nur zwischen Ländern, sondern auch zwischen benachbarten Kommunen. Teilweise stellt man fest, innerhalb einer Kommune sind sich Fachbereiche einer Kommunalverwaltung irgendwie nicht wohlgesonnen und arbeiten nicht zusammen. Und das ist natürlich fatal. Wenn man von oben drauf guckt, da werden Ressourcen verschwendet ohne Ende. Und wenn wir dann sehen, wie stark der Personalmangel gerade in Kommunalverwaltungen ist, dann haben die gar keine andere Chance, als mehr zusammenzuarbeiten. Und es ergibt ja auch keinen Sinn, dass ich in einer mittelgroßen Stadt ein eigenes Rechenzentrum betreibe oder einer Kleinstadt. Das könnt ihr doch viel besser konsolidieren. Dann habe ich die Skaleneffekte. Es wird günstiger. Und die Mitarbeitenden in den Verwaltungen können sich dann auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren, nämlich eigentlich die Schnittstelle zu den Bürgerinnen und Bürgern zu sein, um denen zu helfen, mit der Verwaltung klarzukommen und möglichst viel eigentlich dann zu zentralisieren. Und das befördern wir damit ganz deutlich. Und zum Thema Open Source nochmal. Im Gesetz steht jetzt wirklich drin, wenn immer möglich mit öffentlichem Geld Software entwickelt wird, dass dann das in Open Source stattfindet. Und es geht sogar noch weiter, die Weiterentwicklung bestehender Software, die muss auch unter einer freien Lizenz erfolgen, sofern das möglich ist. Wenn ich natürlich jetzt eine proprietäre Software habe mit einer harten Lizenz, dann geht das nicht. Aber wenn das was Modulares ist, wo ich dann sage, ich entwickle hier eine neue Bibliothek, dann kann ich die neue Bibliothek ja wieder unter einer Open Source Lizenz stellen und mit der proprietären Software zusammenführen. All das ist machbar und da haben wir jetzt starke Leitplanken gesetzt.
Das heißt, der nächste Schritt wäre eigentlich dann Open Source jetzt nicht mehr nur rein als rechtliches Konstrukt zu betrachten, sondern eigentlich in den Köpfen zu verankern und die Kollaboration zwischen allen Institutionen zu verstärken und dafür zu sorgen, dass Open Source auch gelebt wird im eigentlichen Sinne, dass man gemeinsam an guten Lösungen schraubt. Es darf ja auch in der Open Source Welt eine Vielfalt geben. Es geht ja gar nicht darum, alles in einer Lösung zu zentralisieren, aber eigentlich diesen Austausch zu pflegen, diesen offenen und gemeinsam an guten Lösungen zu schrauben. Das ist doch eigentlich der Benefit, der dann als nächstes da wäre.
Ja, denn das ist ja die eigentliche Herausforderung, die Einstellung in den Behörden da weiterzuentwickeln. Ja, da sind viele Menschen, die haben wirklich eine tolle Motivation, werden dann vielleicht gebremst und weil irgendwo dann noch jemand sitzt, der oder die das gar nicht mag, dieses offene Denken. Aber das brauchen wir, diese agilen Herangehensweisen und Zusammenarbeit, nicht nur in der Verwaltung, in der ganzen Gesellschaft. Und das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass wir uns da als Gesellschaft weiterentwickeln, Open Source einen Impuls setzt. Ja, die wenigsten von uns entwickeln ja Software. Aber was im Grunde jeder kann, ist eine Wikipedia-Artikel zu überarbeiten. Habe ich auch viele Jahre als Hobby gemacht. Das folgt ja demselben Gedanken. Ja, oder OpenStreetMap weiterzuentwickeln. Mein Spazierweg, der mir vielleicht noch fehlt, mit einzutragen. Und dass das dann dazu führt, dass überhaupt mehr dieser Kollaborations-, dieser Zusammenarbeitsgedanke sich ausweitet in der Gesellschaft.
Wie hast du das insgesamt wahrgenommen? Du hast jetzt am Anfang erzählt, dieses erste Gesetz, das ihr überarbeitet habt 2016, da wurde es versäumt, offene Standards zu setzen. Da wurden einfach, ob aus böser Absicht oder aus politischem Willen, das lasse ich mal dahingestellt, vielleicht kannst du dazu mehr sagen, da wurden Chancen nicht genutzt. Wie ist es denn aber so insgesamt auf Bundesebene? Du bist ja vermutlich auch mit vielen Verbänden, mit vielen Unternehmen, Kommunen und so weiter und so fort im Gespräch. Wie nimmst du da die Stimmung wahr, was Open Source versus proprietäre Software oder was auch diesen Gemeinschaftsgedanken, den du jetzt bei der Wikipedia und bei OpenStreetMap und ähnlichem schön beschrieben hast, dahinter steckt?
Also erster Teil der Frage, 2016 war ich ja noch nicht im Bundestag, da habe ich das ja nur über die Medien verfolgt. Aber bei dem Innenminister damals, Horst Seehofer, ich glaube, da standen eigentlich im Vordergrund Interessen, wie kann ich mich möglichst gut präsentieren und wie komme ich hier unfallfrei durch meine Regierungszeit. Und das ist ja so eine Herausforderung. Die Digitalthemen sind ja längerfristig angelegt. Ja, wenn ich da also jetzt als Politiker, eigentlich egal auf welcher Ebene, mich für was engagiere, die Früchte ernten dann andere 5 oder 10 Jahre später. Das ist auch jetzt ein Problem, wenn wir über den Haushalt reden, weil jetzt aus Sicht von Ministerien, wenn die irgendwie einsparen müssen, und die Situation haben wir ja gerade, dann ist es auch ein bisschen nachvollziehbar, dass sie natürlich erstmal gucken, was tut mir morgen weh, wenn ich das jetzt kürze. Und das ist dann so ein bisschen vielleicht auch, naja, politisch, menschlich nachvollziehbar, aber natürlich für die Gesamtgesellschaft tödlich, wenn dann an den langfristig wirkenden Mitteln zuerst gekürzt wird. Und das sind dann oft die digitalen Mittel. Und das fällt uns dann später dreifach auf den Kopf, wenn wir jetzt nicht in Verwaltungsdigitalisierung investieren. Dann haben wir bei zunehmendem Fachkräftemangel ein Problem, was sich dann potenziert. Und das ist großer Mist. Das war jetzt der zweite Teil der Frage.
Siehst du das?
Als Stimmung zu Open Source.
Ja. Genau, Stimmung. Also bist du mit dieser Meinung alleine, dass sowas großer Mist ist, wenn man dieses Potenzial wieder liegt? Oder ist das was mittlerweile auch in einer breiteren Masse angekommen ist? Bist du da einsamer Vorreiter oder hast du mittlerweile starke Verbündete?
Nein, ich glaube, diese Erkenntnis, die ist schon an vielen Stellen da. Und wenn wir jetzt zum Beispiel gucken, ich meine, das betrifft ja auch Energiepolitik. Wenn jetzt Robert Habeck oder wir als Bundesregierung oder als Fraktion, muss ich ja sagen, die Bundesregierung tragen, ein Wasserstoffkernnetz mit auf den Weg bringen, ist ja im Grunde das Gleiche. da muss ich jetzt ziemliche Mittel für freistellen. Das geht dann über die Netzentgelte und ich mache mich unbeliebt, weil jetzt ist klar, die Energiepreise werden hochgehen oder es kostet Steuermittel. Aber die Erfolge von so einem Wasserstoffnetz, die kriege ich ja auch erst in 10 Jahren. So, und an der Stelle eben ist es super, dass wir das Ministerium haben und da in die Energie investieren. Und jetzt möchte ich an der Stelle auch mal was Positives zu Volker Wissing sagen. Als Verkehrsminister. Wir sind da an vielen Dingen komplett anderer Meinung. Verbrenner aus, Liquid, synthetische Fuels, dieser ganze Quatsch. Aber was er wirklich gut gemacht hat, ist, wie jetzt die Bahnstrecken saniert werden. Ja, dass wir jetzt, wir sind hier in Wiesbaden und gerade wird die Strecke Frankfurt-Mannheim saniert. Das ist so etwas, was eigentlich 10, 20 Jahre dauert mit immer Wanderbaustellen und ständig Nervereien. Und jetzt haben wir einen Schwenk, machen das anders. 3 Monate wird das stillgelegt. Und dann wird alles fertig gemacht und dann ist es erledigt. Ja, aber jetzt kriegt natürlich erstmal der Verkehrsminister und letztlich ja wir auch mit so Prügel. Ja, das kostet erstmal mehr Geld und dann ist 3 Monate lang geht da gar nichts vorwärts und danach profitiere ich erst davon. Und bis alles fertig ist, dauert es ja Jahre. Aber trotzdem, das ist halt, sind halt Positivbeispiele für langfristig angelegte Politik. Also das gibt es in eigenen Bereichen. Jetzt beim Digitalbereich BMI, die da, also Innenministerium, die für die Verwaltungsdigitalisierung zuständig sind, da sehe ich das eben nicht so sehr. Da wird dann schon eher gekürzt. Aber man muss auch sagen, ist ja nicht so einfach. Wir haben ja im BMI zum Beispiel auch Mittel für Demokratieförderung. Und ich muss irgendwo, wenn die Mittel knapp sind, kürzen. Und jetzt kommen wir vielleicht an der Stelle mal zum Schluss. Alle diese Probleme lassen sich ja lösen, wenn wir mehr Mittel für Investitionen hätten. Und da beschränken wir uns ja selber, weil wir die Schuldenbremse so eng auslegen und sie nicht aufmachen für Investitionen. Ja, jeder, der ein Haus baut, braucht normalerweise auch einen Kredit. Und wenn ich jetzt was baue, Infrastruktur irgendwo in die Zukunft investiere, dann spricht aus meiner Sicht überhaupt nichts dagegen, sondern eigentlich haben wir eine Verpflichtung, dann auch zu sagen, in gewissem Umfang müssen wir dafür Schulden aufnehmen, um Investitionen zu ermöglichen.
Insbesondere, wenn es Generationeninvestitionen sind, wie aktuelles Energienetz.
Genau, Energienetz, aber eben auch die digitale Infrastruktur und die Verwaltungsdigitalisierung. Dann machen wir uns nichts vor, sondern selbst wenn wir jetzt alles Geld bereitstellen würden, was wir bräuchten für Onlinezugangsgesetz und andere Vorhaben, es wird trotzdem 10 Jahre dauern, bis wir ansatzweise da sind, wo wir eigentlich sein mussten. Also müssen wir da einfach kurz um mehr investieren.
Das ist auch tatsächlich ein wesentlicher Punkt, weil es ist nicht nur eine Frage der finanziellen Ressourcen, sondern tatsächlich auch ein bisschen, wie man das in den Verwaltungen lebt. Und es ist einfach diese Umstellung von, wir schreiben eine Software aus, wo wir schon ganz genau wissen, was steckt drin. Und es ist ein ganz klarer, sozusagen ein ganz klarer Umriss, ist einfach ein sehr anderes Ausschreibungsverfahren, als wenn man Open Source besorgt. Und das ganze Surrounding drumherum ist halt ganz anders, sodass sich halt an vielen Stellen in der Verwaltung was ändern muss, wenn wir den Umstieg schaffen wollen. Und das ist nicht, wir machen das jetzt hier im Klein-Klein und machen mal das Produkt, sondern man muss halt von der Struktur her und vom Denken her ganz anders an das Thema rangehen. Und damit tun sich viele Verwaltungen schwer. In Schleswig-Holstein probieren sie es ja gerade, komplett umzusteigen und sind da, glaube ich, auch schon auf einem ganz guten Weg. Aber es ist ein sehr, sehr langer Prozess. Und was du halt sagst, ne, wenn wir jetzt alle finanziellen Ressourcen, die es brauchen würde, zur Verfügung stellen, es würde trotzdem noch 10, 15 Jahre dauern, bis man die Ergebnisse und sozusagen die Früchte ernten kann, die man dann gesät hat.
Versuch das mal an einem Beispiel kenntlich zu machen. Das ist so ungefähr das Gegenteil, was ihr jetzt macht, was damals mit den Kupferkabeln und der Glasfaser passiert ist unter der Regierung Kohl. Das wird ja, glaube ich, aktuell immer als schönes Beispiel genannt, wo über eine einzelne Entscheidung Jahrzehnte und ja auch heute noch Auswirkungen hat auf unsere Infrastruktur. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, stellt ihr gerade die Weichen, damit wir in 10 Jahren zurückblicken und sagen, da wurden die richtigen Weichen gestellt, sodass Entwicklung voranschreiten konnte, beispielsweise durch offene Standards.
Ja, ganz genau. Also diese Geschichte mit dem Kupfer und dem Glasfaser, das muss man eigentlich nochmal erzählen, oder? Das ja gerne. Unter der Regierung Schmidt 1980 etwa die Entscheidung gefällt wurde, Deutschland flächendeckend mithilfe der Deutschen Bundespost zentralisiert mit Glasfaser zu versorgen. Ja, wenn wir das damals durchgezogen hätten, dann hätten wir schon Anfang der 90er das modernste Netz der Welt gehabt. Ja, so gab es dann die sogenannte geistig-moralische Wende, hieß das damals, dass dann plötzlich Helmut Kohl Kanzler wurde. Und wie hieß dann noch, Schwarz-Schilling wurde Postminister. Und der hat dann diese Entscheidung revidiert und gesagt, nee, dieses Glasfaser, das wollen wir nicht haben. Wir legen Koaxialkabel, also in Verbindung mit Kabelfernsehen. Und nebenbei in dem Zuge wurde dann auch noch Privatfernsehen eingeführt. Auch so eine Sache. Ja, und später stellte sich dann heraus, Schwarz-Schillings Frau war es, glaube ich, oder Schwester, war an einer Kupferfirma beteiligt, die eben diese Kabel herstellte. Das ist dann nochmal so eine kleine Nebennotiz. Und das hat eben dazu geführt, dass wir jetzt einfach ein total rückständiges Netz haben. Später wurden dann noch Entscheidungen getroffen, aus dem Kupfer nochmal alles rauszuziehen. Also Stichwort Vectoring, was die Telekom gemacht hat. Einerseits nachvollziehbar, man will aus dem, was man hat, noch das Beste rausholen. Auf der anderen Seite hat es aber auch nochmal dazu geführt, dass dann Investitionen in Glasfaser nicht erfolgt sind. Ja, also da sind viele falsche Weichen gestellt worden und wir bessern jetzt im Grunde immer nur nach.
Ja,
und jetzt hast du das Beispiel gebracht, offene Standards, da stellen wir jetzt Weichen in die richtige Richtung, aber wir müssen jetzt eben auch investieren in die Umsetzung Onlinezugangsgesetz und Registermodernisierung gehört im Grunde auch dazu, das greift ja alles zusammen, damit wir dann auch nochmal Stichwort Once-Only-Prinzip, muss man wahrscheinlich auch erklären. Ne?
Das musst du auch erklären.
Die Once-Only-Prinzip. Die Idee ist, dass Bürgerinnen und auch Firmen nur noch einmal eine Information an den Staat übermitteln. Ja, so ja, ich kenne das aus meiner eigenen Unternehmenszeit. Wenn man irgendwo sich an Ausschreibungen beteiligt, dann muss man jedes Mal wieder irgendwie einen Handelsregisterauszug und irgendwelche Erklärungen hochladen. Und die Idee ist eigentlich, dass man es nur noch einmal machen muss, once only, und dann die staatlichen Stellen dafür sorgen, das von A nach B zu übertragen, also nicht mehr der Mensch oder das Unternehmen läuft von Pontius zu Pilatus, von Behörde A nach B, sondern die Behörden sollen bitte schon selbst dafür sorgen, die Informationen dahin zu leiten, wo sie hingehören, wo sie gebraucht werden. Und um das umzusetzen, brauchen wir eben diese Registermodernisierung. Das heißt, dass diese verschiedenen Datenbanken, die es gibt, miteinander kommunizieren können und Daten austauschen können. Ja, da haben wir auch den Grundstein gelegt, aber auch dafür reichen die Mittel gerade nicht. Das geht nicht so schnell voran, wie es müsste. Und das ist im Grunde auch dann wieder eine Bremse, warum so vieles so nervig und so langsam ist. Und ja, die Weichen sind gestellt, aber jetzt müssen eben die Züge aufs Gleis gesetzt werden und mit ordentlich Geld ausgestattet werden. Und daran hapert es gerade.
Ich bin da relativ unbewandert und ich stelle es mir eigentlich relativ schwierig vor, solche Entscheidungen 10, 15 Jahre in die Zukunft, da die Weichen richtig zu stellen. Wie, also bei den offenen Standards, die Netzbegründung ist ja selbst ein Verein, der sich für Open Source einsetzt, würde ich sagen, okay, da sehe ich den Mehrwert, du hast ihn vorhin auch schon schön ausgeführt, dass daraus ja wirklich wirtschaftliche Innovationskraft, ein Mehrwert für alle, eine Gemeinschaft entstehen kann. Aber diese Entscheidungen musst du ja nicht nur in einzelnen Bereichen, in denen du dich wahrscheinlich sehr gut auskennst, treffen, sondern das sind ja eine Vielzahl. Wie schafft man das als Abgeordnete? Habt ihr einfach so gute Beratungen? Habt ihr gute Vorarbeit durch das Ministerium? Oder gibt's auch aktuell Sachen, wo du dir sagst, da bin ich mir gerade nicht sicher, ob das in die richtige Richtung geht, weil der Weg nicht so ganz klar vorgezeichnet ist. Ich glaube, bei Kupfer und Glasfaser damals, was wir jetzt als Beispiel hatten, da konnte man das auch damals sehr, sehr gut absehen, aber das ist vermutlich nicht in jedem Politikbereich so. Würde ich als Unwissender vermuten.
Das ist so jetzt, ist es ja für mich natürlich gut, dass ich über 20 Jahre Branchenerfahrung aus der IT mitbringe, selbst mal Software entwickelt habe. Da gibt es auch nicht so allzu viele von im Parlament. Aber jetzt tatsächlich, als wir über das Onlinezugangsgesetz gesprochen haben, saßen sowohl bei der FDP als auch bei der SPD auch Informatiker. Und das hat schon sehr geholfen. Das ist aber nicht bei allen Gesetzen so. Und tatsächlich habe ich auch viele Bereiche, also wenn es um Regulierungsfragen geht, also sowas wie Digital Markets Act, Governance-Sachen, das war für mich auch neu, als ich ins Parlament kam. Und da war ich natürlich auf gute Beratung angewiesen. Da hilft natürlich ein guter Background. Mit dem, also dieser wissenschaftlichen Unterstützung, die wir haben, die Abgeordneten haben in der Regel wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, aus den Ministerien kommt die Hilfe. Und dann geht es eben darum, das zu bewerten. Ja, ist das jetzt irgendwie valide, was die mir da vorlegen? Oder wollen die mich irgendwie auf den falschen Weg führen, weil aus irgendeinem Grund wollt ihr das so haben. Das rauszufiltern, ist dann immer die große Herausforderung. Und da hilft natürlich eine gesunde Portion Lebenserfahrung und Berufserfahrung, in welchem Bereich auch immer. Das spielt eigentlich keine Rolle, aber das ist schon natürlich ganz hilfreich, wenn man das dann hat.
Gibt es denn in anderen Parteien auch einen erheblichen Anteil an Informatikern oder sozusagen Menschen mit entsprechendem technischen Background, die diese Entscheidung auch gut bewerten können? Oder stechen wir als Grüne da speziell heraus?
Also,
wie schätzt du das ein?
Wenn ich jetzt mal mit dem Digitalausschuss angucke, da ist sind eigentlich alle gut vertreten. Also AfD, weiß ich, ist auch nicht so interessant, aber bei der SPD sind Kollegen mit Informatik-Background, bei der FDP und auch bei der CDU ist zumindest auch ein, bin ich ja Diplom-Mathematiker, da ist auch ein Mathematiker mit dabei. Und das merkt man schon, das tut der Debatte auch gut. Und im Digitalausschuss haben wir auch immer eine wirklich sehr sachliche Debatte. Das ist schon gut. Also ja, rausstechen würde ich sagen nicht, aber wir sind sehr gut aufgestellt.
Man hat von früheren Wahlperioden ja ab und an so mitgekriegt, als es um digitale Themen gab, dass die Abgeordneten, die sich damit auskennen, das war immer eine ganz kleine Handvoll, die waren auch über Fraktionen hinweg häufig gleicher Meinung. Sie hatten allerdings nicht immer die Entscheidungshoheit, da dann beispielsweise in Sachen der Vorratsdatenspeicherung, was ja so ein wiederkehrendes Thema ist, das dann halt zu den InnenpolitikerInnen rübergeschoben wurde, die jetzt vielleicht nicht die gleiche Expertise oder vielleicht auch nicht die gleiche Perspektive auf so ein Thema haben. Nimmst du da im Vergleich zu vergangenen Debatten, auch wenn du da selber nicht im Parlament bist, aber natürlich die politische Debatte, bist ja ein politischer Mensch, mitverfolgt hast, nimmst du da eine Veränderung wahr, dass wir nicht nur als Gesellschaft, sondern auch das Parlament digitaler wird? Oder seid ihr immer noch ein verschworener Kreis, was vielleicht im Digitalausschuss die Vorteile hat, dass man gut zusammenarbeitet, aber nicht in andere Politikbereiche gut wirken kann?
Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Ich fange aber mit dem formalen Teil an. Als Digitalausschuss haben wir nur ganz wenige Federführung. Das heißt, wo wir die Verantwortung haben für ein Gesetzesvorhaben im Digitalbereich. Alles, was mit Verwaltungsdigitalisierung zu tun hat, auch mit IT-Sicherheit, das liegt beim Innenministerium und dementsprechend im Innenausschuss. Oder was mit Wirtschaftsförderung zu tun hat, KI-Regulierung ist im Wirtschaftsausschuss. Ja, da bin ich jetzt zufällig dann auch und bearbeite das da eben auch mit. Aber es ist schon so, dass wir dann schon aktiv mit einbezogen werden in all diesen Bereichen. Und wir haben dann eben auch Schnittstellen. Wir haben eine Kollegin, die ist im Digitalausschuss und im Innenausschuss und bearbeitet dann oft diese Themen an der Schnittstelle. Und jetzt haben wir ja mit Konstantin von Notz auch jemanden, der als stellvertretender Fraktionsvize für beide Bereiche zuständig ist, also Innenrecht und Digital. Es ist alles in seinem Fachbereich versammelt. Und das hilft uns natürlich schon mal sehr, weil er eben auch sehr lange ja auch aktiv Digitalpolitik gemacht hat, aber auch ein versierter Innenpolitiker ist. Also da sind wir als Grüne schon mal sehr, sehr gut aufgestellt. Und ich nehme aber schon wahr, dass das Interesse an digitalpolitischen Themen insgesamt zunimmt, auch die Bedeutung zunimmt. Und spiegelt sich so ein bisschen auch in der Anzahl der Reden, die ich halten durfte. Also ich bin, glaube ich, unter den ersten 15 oder so bei uns in der Fraktion, was dann die Anzahl der Reden nimmt, weil das immer irgendwo eine Rolle spielt. Ja, wir reden gerade um die NIS-2-Umsetzung. Das ist eine europäische Richtlinie zur IT-Sicherheit. Das ist dann sowohl ein Wirtschaftsthema als auch ein Digital- als auch ein Innenthema. Und man merkt sehr deutlich, dass es zunimmt und dass auch die Digitalpolitiker, und das höre ich auch von denen, die länger dabei sind, auch mehr Gehör finden. Also das ist insgesamt schon positiv von der Entwicklung.
Bei NIS 2 geht es ja auch um kritische Infrastruktur. Ich hake da kurz rein, weil das einfach so schön passt. Denn die Netzbegrünung hat ja innerhalb dieses Jahres Schwachstellen in der Videokonferenzsoftware von Cisco Webex aufgedeckt und wir wissen mittlerweile, Cisco Webex wurde unter anderem von der Bundeswehr verwandt, wurde auch von Teilen der Bundesregierung, auch von Teilen von vielen Bundesbehörden verwandt. Wir haben da jetzt mitgekriegt, im Nachgang hat der Digitalausschuss, glaube ich, war es ja auch eine öffentliche oder eine interne Anhörung dazu gehabt, wo Unternehmensvertretende dazugeladen wurden.
Genau.
Ich finde es natürlich ganz spannend zu hören, was da passiert ist, weiß aber nicht, ob du darüber reden darfst. Aber mich würde auch interessieren, falls du darüber nicht reden darfst, wie häufig passiert denn das, dass ihr euch als Ausschuss und Digitalausschuss externe ExpertInnen, vielleicht sogar Unternehmen einladet?
Ja, also das war tatsächlich jetzt keine öffentliche Anhörung, sondern eben nicht öffentlich. Deswegen kann ich da jetzt keine Details nennen. Aber was ich cool fand, war, dass die nicht nur einmal, sondern mehrfach auf Nachfragen, also das ist dann so das Format, da sind eben Vertreter, Sachverständige und wir als Abgeordnete können denen Fragen stellen. Und es kam dann mehrfach auf Fragen an die Vertreter von Cisco zu Fachfragen, kam die Antwort, ja, das wissen wir jetzt auch nicht so genau, da müsst ihr am besten die Netzbegrünung fragen. Und das war natürlich großartig. Ansonsten haben wir auch öffentliche Anhörungen gehabt, zum Beispiel zum Thema Clickworker. Das ist ja dieses Phänomen, dass in Ländern des globalen Südens Menschen arbeiten in oft prekären Arbeitsbedingungen, unter prekären Arbeitsbedingungen. Und da sind dann einige Dinge auch an die Öffentlichkeit gekommen, auch im Zuge dieser Anhörung. Und wir hatten Menschen eingeladen aus Afrika, die also Content bewerten. Ja, das sind dann oft Gewaltdarstellungen oder dann geht es auch um Kinderpornografie zu bewerten. Ist das, müssen wir das runternehmen oder nicht? Und das ist natürlich eine enorme emotionale Belastung für diese Leute, die dann aber auch gleichzeitig unter hohem Druck arbeiten. Das war eine öffentliche Anhörung und einer der Menschen, die dort zu Gast waren, ist dann auch gefeuert worden von seiner Firma. Das sind dann natürlich auch Auswirkungen, dass ja, das trifft uns dann irgendwie auch, weil einerseits wollen wir ihnen natürlich eine Bühne geben, aber war natürlich auch nicht unser Anlass jetzt zu sehen, dass sie entlassen werden. Also das gab dann auch große Kritik, auch natürlich in die Richtung der Unternehmen, dass das passiert. Wir werden jetzt demnächst Temo und Shein zu Gast haben und die natürlich ordentlich löchern.
Online-Händler, die im Billigbereich arbeiten.
Die unserer Marktfluten mit mehreren Milliarden Paketen mittlerweile im Jahr auf die EU gesehen und hier letztlich den Markt kaputt machen mit ja, muss man sich sagen, im Grunde Schrottprodukten, die den Qualitätsstandards nicht genügen, die zum Teil auch gefährlich sind, wo Zollgrenzen umgangen werden. Also Riesenproblem. Sowas findet statt. Also ich würde sagen, bei jede dritte, vierte Sitzung haben wir schon externe Gäste.
Wenn niemand nachhaken möchte, dann mache ich das. Gibt es denn deiner Meinung nach ein Umdenken? Also ich vermute mal, die Ausschüsse sind jetzt nicht auf Jitsi umgestiegen. Also die Netzbegrünung bietet natürlich auch Open-Source-Lösungen an. Wir würden auch den Bundestag versorgen, aber wir würden uns da jetzt auch nicht aufdrängen. Aber was wir schon schön fänden ist, also wir sehen, dass das natürlich in der Regierung, dass so langsam Undenken stattfindet, aber Verwaltungen sind ja manchmal etwas langsamer, als es so Regierungsapparate sind.
Vielleicht ist an der Stelle auch der Punkt, wo wir vielleicht so ein bisschen den Blick nach innen noch wenden können, in Richtung die Partei rein, weil letztendlich geht es ja darum, wie unterhält man sich über Regierung. Wir sind auch wieder beim Mindset, was wir vorhin beim Thema Open Source hatten. Wir müssten jetzt nicht einfach nur Open Source als Lizenz betrachten, sondern wie bringen wir in die Köpfe, dass man kollaborativ Projekte angeht. Und letztendlich geht es ja auch wieder so in die Richtung, okay, wir müssen einfach, also wie schafft man es, Menschen davon zu überzeugen, sich mit, ich will jetzt nicht sagen, das klingt auch wieder blöd, mit IT-Lösungen auseinanderzusetzen. Natürlich können wir nicht von allen Menschen verlangen, sich intensiv in den Entwicklungsprozesse von Software einzuklinken. Das ist klar, da haben nicht alle die Zeit für. Aber was ja eigentlich schon so ein bisschen der Kern ist, und das merke ich jetzt bei uns in der Partei auch regelmäßig, dass nicht alle gewillt sind, sich in einen langwierigeren Prozess zu begeben, sondern die wollen eine Lösung jetzt für ihre akuten Probleme, die sie haben. Und das könnte man sagen, sie fallen dann auf irgendwelche Verkäufer rein, die halt irgendwelche shiny Bling-Bling-Produkte aus Silicon Valley im Zweifelsfall mal eben kurz aus der Tasche ziehen und sagen, da ist die Lösung, die kriegst du sogar kostenlos. Und dann kommt halt nach einem halben Jahr raus, ja, aber das für das Feature müsst ihr pro User 5 € im Monat zahlen oder sowas. Und dann also fällt man halt so in die Sachen rein. Und mein Eindruck ist, dass das auf allen Ebenen eigentlich so passiert.
Ja, es gibt gute und auch nicht gute Entwicklung. Also ich finde es total schade, dass wir in der Bundestagsfraktion Zoom als Standardtool haben. Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Also, weil das bringt auch Probleme mit sich. Und wir haben ja auch im Bundestag, gab es ja mal vor 20 Jahren ein Projekt, da wurde testweise Open Exchange sollte eingeführt werden. Dann hatten die irgendwelche Synchronisationsprobleme und dann war gleich das Geschrei groß, na komm, lass uns Microsoft nehmen. Und jetzt haben wir Outlook und was haben wir? Synchronisationsprobleme. Also regelmäßig kommt es vor, dass mein Handy sich nicht richtig synchronisiert und ich stehe vor dem falschen Raum, weil mein Team hat es zwar geändert, aber auf dem Handy ist noch nicht angekommen. Und da heißt es, ja, okay, das ist halt gerade ein Microsoft-Problem. Und niemand schimpft aber und sagt, ja, dann lass es mal Open Source nehmen. Also das ist so ein blödes Problem. Es gab dann auf anderer Ebene eigentlich den guten Ansatz, den Messenger Wire einzuführen. Und zwar war der Antrieb tatsächlich, dass es über alle Bundesbehörden hinweg, das ist das Ziel, verwendet werden kann. Ne? Jeder Entität hat so ihren eigenen Server. Kanzleramt hat einen eigenen Server, Bundestag hat einen eigenen Server. Und ich fand es geil, dass wir es in einer Fraktion auch benutzt haben. Jetzt nicht mehr. So, warum? Es gab ein Problem, es betraf, glaube ich, nur eine, es waren Samsung-Handys, und da dauerte es manchmal eine Stunde, bis die Nachrichten darauf poppten. Ich hatte das selber, ich schrieb, und dann hat man eine dringende Sache, man muss mal schnell was klären, das ist einfach so, dann will man schnell eine Antwort, dann fragen sich, scheiße, wieso antwortet der Kollege nicht? Und dann trifft man den Flur, sagt sie mal, so, schreib's nicht, ist doch echt dringend, also, wie, hab nichts gesehen, so, zeig doch mal, so, und dann macht er sein Handy auf, dann hat die Nachricht nicht. Und da ist natürlich dann die Geduld begrenzt. Dann gibt es Fehlermeldungen und dann gab es auch irgendeine Firma, die dir den Support geleistet hat. Es war nicht die Netzbegründung, sondern irgendwer anders. Ich weiß nicht wer. Ihr hättet das vielleicht hinbekommen. Also wahrscheinlich, ne? Vielleicht aber auch nicht. Also das sind ja dann oft so blöde Probleme. Ja, also Auf dem iPad kam das an und auf dem Samsung-Handy nicht. Also da ist natürlich schon blöd. Vielleicht lag es ja auch an Samsung. Ja, dann steckst du nicht drin. Ja, das Ende vom Lied war, es gab dann Gemopper und die ersten Kollegen und Kolleginnen, die gesagt haben, ich will das Ding nicht mehr benutzen. Ja, und jetzt nehmen wir Signal. Ja, immerhin ist es Signal, eine Open-Source-Lösung. Aber das andere wäre natürlich viel besser, war ja in der Bundeshand selber gepflegt und es bietet viel mehr Möglichkeiten, Threads zu bilden und als Signal. Gut, aber immerhin ist es Signal und nicht irgendein.
Ja, was spannend ist in dem Kontext auch, dass Probleme, du hast es vorhin schon erzählt, bei Microsoft beschwert sich niemand. Also wenn es Marktlösungen sind, die alle kennen, dann werden Probleme akzeptiert.
Genau.
Aber wenn es Probleme sind von einer Nicht-Lösung, also einer Lösung, die nicht alle kennen, dann wird es sofort als Argument genutzt, eigentlich hinzuwechseln zu dem, was alle kennen.
Genau, und das ist so ein blöder, schwarzer Faden, der dich durch viele Open-Source-Projekte zieht. Wir haben das ja in München gesehen, das Linux-Projekt. Ja, es hatte gar nichts eigentlich mit dem Betriebssystem zu tun, sondern damit, dass die Dinger nicht aktualisiert wurden und sich niemand darum gekümmert hat, die auch Usability usergerecht weiterzuentwickeln. Und dann hieß es aber, Linux ist schuld. Und das war natürlich Quatsch. Und das sieht man ganz häufig. Und das ist einfach ein blöder Trend.
Wenn keine Fragen mehr von eurer Seite aus sind, dann würde ich gerne einen Themawechsel machen und mit dir über das Thema künstliche Intelligenz sprechen.
Ja, sehr gerne.
Denn das ist ja eins, ich sehe hier am Tisch werden die Augen verdreht und das verstehe ich, denn die Netzbegrünung ist so wirklich hart IT-mäßig. Das heißt, wir finden künstliche Intelligenz gar nicht mal immer gut, weil ich glaube, da werden sehr, sehr viele Hoffnungen reinprojiziert, die sie nicht erfüllen kann. Trotzdem gibt's bestimmt Anwendungszwecke. Wie siehst du als Fachpolitiker, der da wirklich tief in der Materie ist, der sich auch mit Unternehmen, Verbänden austauscht, das? Ist das wirklich die Verheißung, als die es gerade angepriesen wird, oder ist das die nächste Luftnummer, aka NFTs, Blockchain und so weiter und so fort?
Ja, es liegt auf jeden Fall dazwischen. Also erstmal bin ich da sehr, sehr positiv von der Grundeinstellung her. Ich habe Ende der 90er meine Diplomarbeit über künstliche neuronale Netze geschrieben, selber auch welche implementiert. Also damals hatte man so wenig Rechenkraft. Wir hatten, weiß nicht, ein paar hundert Neuronen hatten die Netze, konnten nicht sehr viel, aber allein so dieses Prinzip zu sehen, zu beobachten, da lernt etwas aufgrund zufälliger Eingaben, die man da macht und hochgradig fasziniert. Danach spielte das jahrelang keine Rolle und irgendwann poppt es wieder auf und ich war dann echt überrascht, was generative KI plötzlich konnte. Das habe ich mir nicht vorstellen können. Jetzt gibt's ja so diesen sogenannten Gartner Hype Cycle, nennt man das. Wenn also eine neue Technologie kommt, dann finden das erstmal alle super und dann hat man so überzogene Erwartungen, nennt man das, und dann geht die Kurve wieder runter, das nennt man dann so das Tal der Enttäuschung und dann geht's wieder leicht hoch und kommt dann so in den realistischen Bereich. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade mal auf diesem Weg so ein bisschen runter in das Tal der Enttäuschung, vielleicht auch schon ein bisschen weiter, aber ich glaube, am Ende kommen wir irgendwo raus, wo wir es vernünftig nutzen können und wir sehen ja schon erste vernünftige Anwendungen. Netzbegründung hat ja da schon tolle Sachen gebaut. Wir machen da selber gerade die ersten Erfahrungen mit. Ich habe gerade ganz begeistert gesehen, wie ihr hier eigentlich live aus den Reden, die auf dem Parteitag erfolgen, Tweet-Vorschläge macht und sogar Hashtags entdeckt oder vorschlagt. Und
wenn es dann funktionieren würde, gerade funktioniert es wieder nicht mehr.
Nicht, aber eben konnte man schon sehen, die Rede von Franziska Brandner endete ja mit der Aussage "Make Green Green Again". Und tatsächlich wurde das dann als Hashtag vorgeschlagen. Und der Tweet ist, wir rocken den Wahlkampf mit Roman an der Spitze, Annalena und dem ganzen Team, zeigen wir, was in uns steckt, Mac Green Great Again, Wahlkampf 2024. Der Tweet ist super, man sieht nur, da ist ein kleiner Fehler drin. Also das Skript hat transkribiert und aus Robert Roman gemacht. Aber ich finde, daran sieht man ganz gut das Potenzial. Und auch die Aufgabe, die damit versehen ist. Also auf keinen Fall sollten wir sowas automatisch raushauen. Ja, groß wäre das Gelächter, wenn jetzt Roman an der Spitze stünde. Aber für das Team, das diese Tweets verfasst, ist das natürlich eine enorme Hilfe. Ich habe schon mal einen Vorschlag und den kann ich bestenfalls 1:1 übernehmen oder muss eben noch kurz den Namen korrigieren. Das ist jetzt keine große Sache. Ich bin mir auch sicher, beim nächsten Mal wird es das richtig erkennen. Also da steckt viel drin. Aber eben auch noch der Punkt, es sollte ein Mensch noch draufschauen, wenn es Entscheidungen sind, die eine gewisse Relevanz haben. Ja, wenn sowas im Computerspiel passiert, egal. Aber da, wo es eine Bedeutung hat, sollten Menschen auch mal mit drauf gucken.
Du hast das jetzt gerade eben schon wunderschön für unsere Hörerinnen und Hörer aufbereitet, was hier an Tweets steht. Ich würde Sven, der das, glaube ich, gestern so sehr spontan zusammengehackt hat, mal fragen, was da eigentlich passiert.
Also es gibt mittlerweile ja unfassbar viele fertig trainierte Modelle, die alle möglichen Aufgaben erfüllen können, sei es Texte bearbeiten oder in dem Fall ein Modell, was Ton, Audio, Spuren in Text übersetzen kann, sind Open Source fertig verfügbar. Da sind wir wieder bei der Macht der freien Schnittstellen und verfügbaren Werkzeuge. Und dementsprechend war das jetzt auch gar nicht so viel Aufwand, das mal eben kurz zu bauen. Letztendlich haben wir eben so ein Tool genommen, was automatisch Sprache in Text übersetzen kann. Und ich glaube, die Erfahrung haben inzwischen auch alle gemacht, dass man in ChatGPT oder alle möglichen Sprachmodelle einfach mal kurz was reinschreiben kann, fass mir das zusammen oder formuliere mir den Text um oder aus. Und letztendlich machen wir nichts anderes als den transkribierten Text diesem Sprachmodell vorwerfen mit der Bitte, das in einen Social-Media-Post zusammenzufassen. Und das sind drei verschiedene Varianten. Einmal einen nüchternen, einen faktenbezogenen, einen emotionalen und einfach nur einen zusammenfassenden. Also so, dass man drei verschiedene Ansätze bekommt, diesen Content zusammenzufassen, so dass man so ein bisschen Ideen bekommt, in welche Richtung man das vielleicht entwickeln könnte. Da können wir vielleicht auch noch mehr machen oder das noch ein bisschen anpassen. Da habe ich ein paar Ideen schon. Insbesondere sind die Zusammenfassungen immer sehr ich-bezogen, weil die Sprecherinnen natürlich immer so aus einer Ich-Perspektive die Reden halten und dementsprechend auch die ganzen Social-Media-Beiträge immer diese Perspektive einnehmen. Und ich glaube, es wäre, wenn das andere nutzen sollen, außer die Rednerinnen selbst, dann muss natürlich der Content, der aufbereitet ist, auch gleich aus einer Person-Perspektive geschrieben sein, die wiederverwertbar ist für alle. Also da sind auf jeden Fall noch viele Optionen. Und dann sind wir aber auch, glaube ich, wieder da, was Mike gerade schon gesagt hat. Es ist kein Heilsversprechen, das Ding kann nicht alles lösen, aber man kann es punktuell gezielt sehr gut einsetzen. Es löst Probleme, wo früher die Informatik keine Ansätze hatte oder sehr schlechte Ansätze hatte, nämlich zum Beispiel Sprache nach Text zu übersetzen oder auch umgedreht. Das ist mit klassischem Programmcode quasi ausgeschlossen. Aber wenn ich dieses Werkzeug an dieser Stelle ganz explizit einsetze, dann ist das unfassbar mächtig. Und wenn ich das Ganze auch noch ein bisschen steuere mit, ich möchte jetzt einen Tweet haben, der genau so formuliert ist, dann habe ich auf einmal mit einem Werkzeug etwas gelöst, was früher einfach nicht möglich war. Und ich glaube, da steckt definitiv noch viel mehr Potenzial drin, als wir aktuell einsetzen. Auch wenn ich selber sehr kritisch nach wie vor der Technik gegenüberstehe, also muss man vielleicht an der Stelle auch mal erwähnen, die Klimaziele scheinen ja unter anderem auch wegen dieser Technologien gerade wirklich in fernere Ziele, fernere Zukunft zurück.
Da sollten wir auf jeden Fall drüber reden. Es gibt ja mehrere Risikoaspekte im Zusammenhang mit KI. Energie ist sicherlich einer und es hat natürlich dramatische Auswirkungen, wenn jetzt Konzerne anfangen, deswegen Atomkraftwerke zu bauen. Damit müssen wir uns ernsthaft auseinandersetzen. Wir haben gesehen, bis vor einiger Zeit hatte Microsoft beispielsweise Nachhaltigkeitsziele dokumentiert auf ihrer Website. Die sind mittlerweile dort einfach verschwunden. Also das ganze Thema ist da ausgeblendet. Insofern müssen wir da einiges beachten. Und auch da spielt wieder Open Source eine große Rolle, denn beim gerade Training von Netzen wird ein Großteil der Energie verbraucht. Gut, irgendwann über den Zeitraum, über die lange Zeitschiene spielen natürlich die Anfragen auch eine Rolle. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, was wollen wir denn da überhaupt reinstecken? Ja, jede Anfrage, die man stellt, hat einen Energieverbrauch, der sich nach sich zieht. Aber gerade diesen Bereich Training, den sollte man möglichst effizient gestalten. Und wenn wir jetzt schauen, dass Konzerne ihre eigenen Netze trainieren, ja, Konzern ABC, alle trainieren ihre eigenen Netze, enormer Energieverbrauch, sieht man schon, das ist nicht effizient. Und auch da hilft uns der Open-Source-Gedanke weiter, dass wir nämlich im Grunde gemeinwohlorientierte Netze brauchen, die unter einer Open-Source-artigen Lizenz stehen. Ja, also das, was da hinten rauskommt, ein trainiertes Netz ist ja nichts anderes als eine Folge von Zahlen, ja, also Vektoren, die ich abspeichere, die sogenannten Gewichte, die ich dann wieder zuordne. Das kann ich ja auch unter einer Open-Source-Lizenz stellen. Habe ich diesen Trainingsaufwand nur einmal. Und da gibt es tolle Projekte. Die Europäische Kommission hat das Open Europe LLM-Programm gestartet. Da sind gerade deutsche Forschungsinstitute, gar nicht weit von hier, Tübingen und Freiburg, sehr massiv engagiert, auch Startups. Und die haben ein Volumen von 25 Millionen Euro. Und das Ziel ist es, dass es nachher ein freies, Open-Source-artiges Large Language Model gibt, für alle europäischen Sprachen trainiert und so aufgebaut, dass man es dann eben auch weiterverwenden kann, mit eigenen Daten anreichern kann. So, jetzt hatte ich neulich Meta zu Gast bei mir im Büro. Also ich treffe mich auch mit nicht nur natürlich NGOs, aber auch Konzernen. Und Meta investiert alleine 42 Milliarden in ihre eigenen Netze, in Ausbau von Infrastruktur. Und da sieht man schon die Größenordnung. Ja, also wir haben da das alte Problem, das haben wir ja schon länger, Marktkonzentration bei vier großen Playern in den USA. Und wir müssen in Europa was dagegen setzen. Und da hilft dieses Open Europe LLM schon mal auf der einen Ebene, aber wir brauchen mehr. Wir brauchen eine europäische Infrastruktur, die dann auch wettbewerbsfähig ist. Denn das ist ja das Problem. Am Ende entscheiden Unternehmen eben auch nach dem Preis. Und es muss irgendwo in den Bereich kommen, wo sich das rechnet. Und aber auch, und das ist der nächste Punkt, der wichtig ist, unter europäische Datensicherheitsrichtlinien fällt, sodass Unternehmen dann auch rechtssicher KI anwenden können und das möglichst effizient und auch Regierungen, NGOs darauf zurückgreifen können. Und das ist eigentlich so das große Projekt für die Zukunft, was wir gemeinsam voranbringen können. Eine offene KI-Infrastruktur oder eigentlich besser Ökosystem in Europa.
Projekt der Zukunft ist vielleicht auch ein gutes Stichwort. Was wären denn noch Themen für dich, wo du sagst, das würdest du umsetzen wollen, wenn du nochmal in den Bundestag kommst?
Also das ist dieses Thema einer europäischen KI-Infrastruktur ist sicherlich eins. Generell zu gucken, was ja jetzt ansteht, ist die Umsetzung der KI-Verordnung nach deutsches Recht. Da ist ja nicht mehr viel zu tun. Eine Verordnung heißt ja, es gilt eigentlich 1:1 und wir müssen nur noch zum Beispiel regeln, wie sind die Aufsichtsstrukturen, wo ist das angesiedelt, das sind handwerkliche Aufgaben. Aber dann dieses ganze Thema, wie bringen wir Nachhaltigkeitsthemen und Digitalisierungsthemen zusammen? Gibt ja gute Ansätze, Energieeffizienzgesetz haben wir schon gemacht, wo es das also regelt, dass es eine Wärmeplanung gibt, dass Rechenzentren möglichst die Abwärme zur Verfügung stellen müssen. Aber dass wir da auch einmal in die positive Richtung denken, wo können wir digitale Techniken nutzen, um nachhaltig positive Effekte zu erreichen. Also da gibt es viele Spielwiesen, ob das jetzt in der Landwirtschaft ist oder im Verkehr, Energie, die Beispiele hatten wir eben alle schon. Und da eben weiter daran zu arbeiten, dass die Voraussetzungen sind, dass die Rahmenbedingungen besser werden, dass solche Lösungen eingesetzt werden.
Könnte auch schon ein tolles Schlusswort sein. Wir wünschen dir auf alle Fälle viel Erfolg dafür und viel Kraft. Danken uns sehr herzlich, dass du da warst. Bedanken uns auch sehr herzlich bei Robert im Hintergrund, der das Ganze betreut hat und hallo, jetzt Robert. Einmal hier für die Kamera auch noch vorwinkt. Vielen lieben Dank. danke auch an euch in die Runde. Ich möchte das jetzt nicht aber komplett abwürgen. Falls noch Fragen offen sind, dann gerne jetzt. Aber ich glaube, du hast auch einen vollen BDK-Terminkalender, denn es sollen viele weitere Gespräche geführt werden. Aber da ist noch eine Frage, die wollen wir noch abfrühstücken.
Für die anderen, wo kann man denn mehr über deine Arbeit erfahren, wenn man jetzt sagen will, nach diesem Podcast will man noch mehr wissen, was du tust?
Also ich bin eigentlich auf allen Plattformen, natürlich auch bei euch auf Mastodon, aber auch auf den herkömmlichen sozialen Plattformen. Ansonsten mike-außendorf.de findet ihr mich. Ansonsten, ich glaube, heute sende ich ja noch nicht. Also ich bin auch hier noch am Stand. Die Bundestagsfraktion hat hier einen Stand, da bin ich heute Abend nochmal. Aber im Netz bin ich auf jeden Fall zu erreichbar. Und dann danke euch nochmal für die super Unterstützung mit eurer Infrastruktur, die ihr bereitstellt, mit eurer Arbeit, auch mit der politischen Arbeit der Netzbegrünung. Ist ja jetzt nicht nur ein Verein, der Infrastruktur bereitstellt, sondern der auch netzpolitisch zunehmend aktiv wird. Und da bin ich natürlich auch gerne mit dabei und freue mich auch, wenn ihr weiter auf grünen Parteiveranstaltungen überall dabei seid.
Vielen lieben Dank. Ich schicke voraus, das kann auch zu Konflikten führen, aber aktuell sehe ich da keine.
Da freue ich mich drauf, ja natürlich.
Gut, vielen Dank.
Dankeschön, ja.
Tschüss.